Mission. Compassion ist seit 70 Jahren ungefähr unterwegs, um genau diesem Ziel zu folgen. Aktuell sind es 2,3 Millionen Patenkinder weltweit. Das ist eine ziemlich große Zahl, aber wir fangen mal klein an. Ich fange jetzt mal bei mir selber an. Also mein Name ist Daniel Müller-Lutz, eigentlich noch mit Bindestrich Lutz, weil meine Frau hat so geheißen und Lutz bedeutet ja Licht. Also für die, die Romanisch können, sie kommt aus Graubünden. Das heißt, wenn sie spricht, dann klingt es immer so nach Ferien, nach Urlaub. da noch einschalten. Irgendwie geht das noch nicht. Hä? Ah, jetzt ist er. Da, genau, das ist meine Frau oben rechts im Bild. Oben links, das bin ich. Einfach, dass man uns nicht verwechselt. Und unten sind, wir haben 5 Kinder. Und die jüngste hat jetzt kürzlich, also vor 3 Wochen geheiratet. Und wir haben 4 Enkelkinder. Ich weiß, man sieht mir das nicht an, aber Dankeschön. Ja, wir wohnen in Schötz. Hat jemand eine Ahnung, wo das liegt? Ja, gut, noch ein paar. Welcher Kanton? Sehr gut, erfüllt, jawohl. Gut. Ja, wir sind dort in einer Gemeindegründungsarbeit tätig seit Anfang dieses Jahres. Und heute Nachmittag haben wir auch wieder einen Gottesdienst. Gott hat irgendwie was vor mit diesem Dorf und hat da angefangen zu wirken. Jetzt sind wir da sehr aktiv und freuen uns, was Gott tut. Genau. Gut, zurück zu Compassion. Ich bin seit 5 Jahren mit diesem Missionsdienst unterwegs, mit diesem Kinderhilfswerk. Es ist mir eine Freude, denn es ist eine wirklich tolle Arbeit. Wir haben 3 Werte, die wir vertreten. Jesus im Zentrum ist mal das Erste. Das ist natürlich offensichtlich, weil Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder jeder Christ kennt diesen Vers und das ist klar, wir brauchen Jesus. Aber es hat noch einen anderen Grund. Wenn wir in die Welt hineinschauen, wo Armut herrscht, und da gab es mal eine Umfrage der Weltbank, und die haben da gefragt, hey, was ist das größte Problem von Menschen, die in Armut leben? Und die Antwort dieser Menschen zu 90% war nicht irgendwie sowas wie, ja, wir haben zu wenig zu essen, sondern das größte Problem war für diese Menschen damals in dieser Umfrage, dass sie sagten, hey, ich bin niemand, ich habe keine Perspektive, ich habe keinen Wert, ich bin wertlos. Ob es mich gibt oder nicht, spielt keine Rolle. Ich habe keine Zukunft, ich habe keine Hoffnung, keine Identität. Und wer, wenn nicht wir Christen, können denn diesen Menschen helfen und sagen, hey, du bekommst deine Identität in dem, dass du Jesu Liebe erfährst. Christus in uns, sagt die Bibel, Kolosser 1, 27, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn diese Menschen Hoffnung brauchen, dann können wir ihnen diese Hoffnung geben. Zusammen mit all den anderen Dingen, Essen, Medizin, Schulung und so weiter, ist die Hoffnung in Christus eines der wichtigsten Dinge, das wir diesen Menschen bringen können. Nur so ist die Arbeit ganzheitlich. Gut, Kinder im Blickpunkt, das ist klar, die Kinder, das sind diejenigen, die am meisten leiden, es sind 2,8 Millionen Kinder, die jedes Jahr sterben während ihrem ersten Lebensmonat, wenn sie überhaupt die Geburt überleben. Das ist ja schon mal ein großes Wunder heutzutage. Ihr seht, der Teufel, der Feind, der Satan, der versucht alles, um das Ebenbild Gottes zu zerstören. Und er fängt schon vor der Geburt an. Und damit hat er großen Erfolg, auch bei uns im Westen. Und wenn sie mal geboren sind, dann will er sie ebenfalls zerstören, denn er weiß, dass Kinder einen ganz besonderen Platz im Reich Gottes haben. Und dass auch Menschen, die noch jung sind, speziell offen sind für das Evangelium. Das ist das empfänglichste Alter überhaupt. Und er will das verhindern. Und deshalb haben wir Kinder im Blickpunkt. Jesus hat die Kinder gesegnet, so sollen auch wir. Drittens, christliche Gemeinden als Partner. Wir sind keine Sendungsmission, die irgendwie Leute von Europa, von Amerika irgendwoher aussendet in irgendeinen Teil der Welt, um dort zu missionieren. Nein, wir arbeiten mit der Kirche vor Ort zusammen. Da gibt es schon Menschen, die gläubig sind und die den armen Menschen helfen wollen, die sie aus der Armut herausheben wollen, die ihnen dienen wollen. Aber sie brauchen etwas Unterstützung, und diese Unterstützung kommt dann vom Westen her. Wir haben hier bald mal eine Karte. Ja, hier. Und da sehen wir einige Länder in Blau hinterlegt. Das sind die Länder, in denen unsere über 8000 Partnerkirchen sind. Dort arbeiten wir mit diesen Kirchen zusammen. Und die grün eingefärbten Länder, das sind die, wo die Unterstützung herkommt. Unsere Partnerländer in der sogenannten westlichen Welt. Und zusammen können wir als Leib Christi die Arbeit auf sehr effiziente Weise ausführen. Nicht, dass wir alle irgendwo hinreisen müssten oder so, sondern moderne Mission ist so, dass man zusammenarbeitet mit denen, die schon dort vor Ort sind. Die Kultur kennen, die Sprache kennen, die dort zu Hause sind, die nicht irgendwie wieder abreisen müssen, sondern die sind dort und dienen dort als Leib Christi vor Ort. Eine Patenschaft kostet 42 Franken im Monat. Das ist ja nicht mal eine Tankfüllung heute für uns, oder? Also kommt darauf an, was ihr für ein Auto habt. Aber eine halbe Tankfüllung, je nachdem, oder? Es ist verrückt. Und doch kann man mit relativ wenig Geld so viel erreichen, dass die Kinder in die Schule können, dass sie eine Ausbildung haben können, dass sie und ihre Familien medizinisch versorgt werden, dass sie zu essen haben, dass sie Kurse belegen können, auch die Eltern, wie man sich ein Einkommen erwirtschaftet und dass sie persönliche Betreuungspersonen haben, Bezugspersonen und dass sie vor allem auch Jesus kennenlernen. Das alles ist in diesem Paket mit einbegriffen. Okay. Wir haben jetzt natürlich auch noch etwas ganz anderes, Neues als die Kinderpatenschaften, das muss ich auch noch kurz erwähnen. Diejenigen, die unsere Zeitschriften schon kennen, unsere News schon haben, Kinderpatenschaften sind das eine, Mütter- und Kinderpatenschaften sind das andere. Das ist so ein Flyer von Lateinamerika. Wir haben drei von den verschiedenen Weltteilen. Da werden Mütter zum Beispiel, also Frauen werden vergewaltigt. Oder Familien, Mütter werden schwanger und dann werden sie von ihren Ehemännern verlassen. Sie haben schon drei Kinder und der Vater kann nicht dafür sorgen und zieht sich zurück, weil er sich schämt. Und da sind dann diese Frauen in großer Not. Sie sollten einerseits für die Kinder sorgen, die schon da sind. Sie sollten arbeiten gehen, können sie aber nicht, weil sie schwanger sind und weil sie auf die Kinder aufpassen müssen. Sie sollten zu ihrer Gesundheit achten, sie sollten sich gut ernähren können und sich auf die Geburt vorbereiten. All diese Dinge funktionieren in vielen Fällen nicht. Und die Frauen sind in dermaßen großer Not, dass sie einfach Hilfe brauchen, damit sie ihr Kind in einem sicheren, in klinischen Umgebung zur Welt bringen können und Unterstützung haben während dieser Zeit. Und das Kind dann auch ärztlich versorgt werden kann. Und eine solche Patenschaft für eine solche Frau bieten wir an für 18 Monate. Das ist ungefähr die Dauer durchschnittlich, wie es dauert für die Unterstützung für eine solche Frau. Und diese Patenschaften sind nicht persönlich, das heißt mit den Patenschaften für Kinder habt ihr ein Kind mit einem Namen, ein Foto und ihr schreibt mit diesem Kind persönliche Briefe. Das ist toll. Aber wenn ihr sagt, ich bin nicht so gut im Briefeschreiben, es gibt immer solche Leute, obwohl das so tolle, wertvolle Dinge sind für diese Kinder. Ich will nicht Briefe schreiben, dann könnt ihr eine solche Patenschaft machen und da braucht ihr keinen Brief zu schreiben, weil man kann auch von diesen Frauen in dieser schwangeren Zeit nicht erwarten, dass sie jetzt noch irgendwie lernen, wie man einen Brief schreibt und so weiter. Das geht nicht. Das sind anonyme Patenschaften. Aber auch da gibt es große Möglichkeiten, wie man Kindern schon vor der Geburt helfen kann, indem man ihren Müttern hilft. So, jetzt habe ich ziemlich viel über Compassion gesagt. Muss schauen, dass mir die Zeit nicht davonläuft, weil Man darf ja hier über alles predigen, außer über 40 Minuten, habe ich gehört. Ich gebe mir Mühe. Gut. Vermutlich weiß jeder von euch, ihr seid ja eine gute Freikirche mit bibelfesten Leuten, was in Johannes 3,16 steht. Ich sehe eine genickende Köpfe, kann mir irgendjemand das zitieren? Genau. Wunderbar, danke vielmal, 100 Punkte. Du bekommst einen Kaffee nachher. So sehr hat Gott die Welt geliebt und da ist unsere Erlösung drin. Wir dürfen wissen, wir gehen nicht verloren. Wir haben das ewige Leben, weil er es für uns, weil er seines für uns gab. Was, welche Gnade. Gut, nun, wer hat eine Ahnung, was in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 16 steht? Jetzt wird es etwas ruhiger. Hä? Kleiner Tipp, es geht ungefähr um ein ähnliches Thema. Okay, ich habe es hier aufgeschlagen, ich lese das mal. Wenn ich es könnte, Moment. Jetzt, so, jetzt. Ah, alles klar, gut. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Jesus Christus natürlich. Im Gegensatz zur Welt wissen wir Christen, was Liebe ist. Weil Liebe eine Person ist. Es gibt eine Definition für das Wort Liebe, die die Welt eigentlich nicht kennt. Die Welt denkt, ja, das ist so ein Kribbeln im Bauch oder die Schmetterlinge oder man verwechselt es auch oft mit Sexualität. Liebe kommt und geht, sagt man. Die Welt hat keine wirkliche Definition, aber wir haben eine. Die Definition heißt Liebe gleich Gott, denn Gott gleich Liebe. Seid ihr einverstanden? Das ist die beste Definition und die kürzeste. Und die Bibel sagt hier, wir haben die Liebe erkannt, dass er, Jesus Christus, sein Leben für uns gelassen hat. Okay, nun geht der Vers weiter. Auch wir sollen das Leben für die Brüder lassen. Oder nach anderer Übersetzung, so müssen auch wir bereit sein, für Glaubensgeschwister das Leben zu geben. Mit anderen Worten, Jesus hat es vorgemacht, jetzt sollen wir es ihm nachmachen. Also eigentlich noch ziemlich krasse Aussage. Die Bibel ist manchmal schon ziemlich, boah. Ja. Und ich meine, wenn man das sich so überlegt, der Apostel Paulus gibt uns ja eine Steilvorlage dazu, oder? Epheser 5, 25, also einer der verrücktesten Verse für uns. Also als ich habe ja vor langer Zeit geheiratet und wenn ich diesen Vers vorher gekannt hätte, dann hätte ich mir das wahrscheinlich zweimal überlegt. Also gut, da steht, ihr Männer liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie selbst dahingegeben hat. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Wir Männer, Ehemänner, sind verpflichtet, unsere Frauen so zu lieben wie Christus, der sein Leben für sie hingegeben hat. Wow. Ziemlich steile Vorlage. Also natürlich hätte ich trotzdem geheiratet, aber... Ja, es bedeutet etwas, Ehemann zu sein in der Verantwortung vor Gott. Aber das Schöne ist ja, dass es hier in unserem Bibeltext in 1. Johannes 3 nicht nur uns Männer angeht, sondern euch Frauen auch. Wir alle, heißt es, sollen bereit sein, das Leben zu geben für unsere Glaubensgeschwister. Okay. Er sagt übrigens nicht, dass wir füreinander sterben sollen, sondern bereit sein dazu. Das ist ein großer Unterschied. Das Wort, das hier im Griechischen gebraucht wird, bedeutet so viel wie moralisch verpflichtet sein. Es geht nicht ums Sterben, sondern es geht vielmehr um die Intensität der Liebe. Unsere Liebe muss so stark sein, dass wir sogar sterben würden. Dass wir bereit sein würden, den Tod auf uns zu nehmen. Ich meine, es ist ja nicht die Idee, dass wir alle sterben oder dass wir alle unser Leben füreinander geben. sonst wäre die Gemeinde ausgelöscht. Wer könnte dann noch hier in Sarnen Salz und Licht sein für die Menschen? Dann würde es gar keine Gemeinden mehr geben, wenn wir alle sterben würden füreinander. Ich glaube, das ist nicht die Idee. Das würde auch niemandem helfen. Sondern die Idee ist, unsere Liebe soll so stark sein, dass wir nicht mal davor zurückschrecken würden. Gut, Vers 17 bis 18, da steht, wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben, einen hilfsbedürftigen Bruder, und schließt sein Herz vor ihm zu, wie kann da die Liebe Gottes in ihm bleiben? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten oder mit der Zunge lieben, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Oder mit einer anderen Übersetzung, meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen, sondern unser Tun muss ein echter Beweis dafür sein. Was würdest du lieber tun, wenn dein Bruder in Not ist? Würdest du lieber für ihn sterben? Oder würdest du lieber einen Geldbetrag, sagen wir so, mal 42 Franken, für ihn geben? Ist doch eigentlich klar, he? Das, was uns weniger kostet, 42 Franken. Wenn ich für ein solches Patenkind sterben würde, dann hilft ihm mein Tod eigentlich nichts. Aber es hilft ihm, wenn ich ein kleines Opfer bringe, nämlich eines, das er braucht, ein kleineres als mein Sterben. Und deshalb sollte eigentlich jede kleinere Form des Aufopferns für andere, das uns nicht das Leben kostet, gemäß dieser Schriftstelle, sollte für uns eine Selbstverständlichkeit sein. Seid ihr einverstanden? Eigentlich. Wenn die Bibel uns auffordert, seid bereit, das Leben zu geben, aber ich kann etwas anderes tun, das dem anderen Betreffenden viel mehr bringt, dann ist es logisch, dass ich das tun soll. Ja, egal ob wir viel besitzen oder wenig, Liebe kann man immer irgendwie zeigen. Das ist, ich meine, wir sind jetzt auf der Sonnenseite der Welt, was die finanzielle Lage betrifft, auch wenn es bei uns manchmal auch knapp wird, aber wir haben alle ein Dach über dem Kopf vielmehr. Kopf unter dem Dach, genau. Also wenn ihr letzte Nacht an einem gesicherten, warmen Ort schlafen konntet, da konntet ihr das. Ist das für alle so? Gut. Und wenn ihr Lebensmittel vorrätig habt zu Hause, ist auch bei allen so. Gut. Und wenn ihr, das ist auch bei allen so, sehe ich, gute Kleider anzuziehen habt, danke übrigens, dann seid ihr reicher als 75% der Weltbevölkerung. Das ist eine Tatsache. Wir sind so gesegnet in diesem Land. Und wenn wir viel besitzen, dann ist es uns auch eigentlich auferlegt, dass wir sehr große Verantwortung damit tragen und dass wir auch verantwortungsvoll damit umgehen. Liebe kann man immer weitergeben, egal von unserer finanziellen Situation. Da war ein kleines, schmutziges Mädchen, ich habe hier ein Bild. Es ist nicht dieses Mädchen, aber ein solches Mädchen war auf einem Müllberg auf den Philippinen. Und da kam ein Laster und kippte seine Ladung. Und das kleine Mädchen rannte sofort dorthin und fand einen Schokodrink. Ich kenne diese Geschichte nicht aus, weil ich selber das gesehen habe, sondern der Direktor von Compassion auf den Philippinen hat mir diese Geschichte erzählt und das veranschaulicht für mich so etwas Starkes. Er sah dieses Mädchen dort auf dem Müllberg, das sich einen Schokodrink geholt hatte. Dann setzte sich das Mädchen da hin, mitten auf den Dreck und öffnete mit seinen schmutzigen Fingerchen diese Packung und steckte ihren kleinen schmutzigen Finger rein und schleckte ihn genüsslich ab. Und Noel, unser Direktor von den Philippinen, setzte sich zu dem Mädchen hin und begann eine Konversation und fragte, was ist das? Und das Mädchen sagte, Schokolade. und grinste von einem Ohr zum anderen. Dann tauchte sie ihren kleinen schmutzigen Finger wieder in diese Tüte rein und streckte ihn entgegen. So, du darfst auch. Ich gebe es dir. Ich weiß dann nicht, ob er es genommen hat oder nicht, aber dieses Kind wusste, wie man teilt, obwohl es nichts hatte. Und Noel wusste, das war wahrscheinlich das Einzige, was sie in diesem Tag zu essen bekommen würde. Aber wenn ein Fremder kommt und diesem Kind zeigt, du bist mir nicht egal, du bekommst Wertschätzung, dann zeigt es seine Liebe sofort auf eine andere Art und Weise. Okay, aufgrund unseres Bibeltextes wissen wir, wo ist da der Empfänger eigentlich für dieses Teil? Okay. Naja. Aufgrund unseres Bibeltextes wissen wir nun drei Dinge. Wir wissen, was Liebe ist. Liebe ist, dass sich Jesus für uns töten ließ. Zweitens, wir wissen, dass auch wir solche extreme Liebe praktizieren sollen. Und drittens wissen wir, wem wir diese Liebe zeigen sollen. Nämlich einem Bruder oder einer Schwester in Not. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Bestimmung. Und die Bibel ist ja voll von solchen Aussagen. Ich meine, nehmen wir nur ein paar Sprüche, 22, Vers 9, da heißt es, die Großzügigen sind gesegnet durch ihr Teilen. Psalm 41, Vers 2, welche Freude haben die Großzügigen? Der Herr rettet sie, wenn sie in Not sind. Ist doch auch schön zu wissen. Sprüche 28, 27, wer den Armen hilft, hat keinen Mangel. Wer aber die Augen vor ihnen verschließt, der wird mit Flüchen überhäuft. Das wollen wir doch nicht, oder? Also was das bedeutet, das sehen wir zum Beispiel in Sodom. Stadt, die ja unterging. Was war ihre größte Sünde? Man sagt so die moralische Verderbtheit, oder? Das war so das Riesenproblem dort. Aber in Hesekiel 16, 49 steht ein Vers, da steht, siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom und ihrer Töchter. Sie war stolz, sie hatte Überfluss und sie lebte in sorglosem Nichtstun, aber den Armen und Elenden halfen sie nicht. Überfluss an Essen und materiellen Gütern, nicht wissen, was man morgen kochen will, weil die Auswahl so groß ist, Zeit für Ferien, Versicherungen, die jede Möglichkeit abdecken, Sorglosigkeit. Klingt das nicht irgendwie wie ein Land, das wir auch kennen? Die Sünde dort war, aber den Armen und Elenden halfen sie nicht. Sprüche 21, 13, wer seine Ohren verstopft vor dem Schreien der Armen, der wird einst auch rufen und nicht erhört werden. Wer seine Ohren gegenüber den Schreien und Armen verschließt, Gott wird ihn auch nicht erhören. Das sind so Verse, da könnte man vielleicht auch mal eine Predigt darüber machen, wann Gott Gebet erhört. Weiß nicht. Ich überlasse es mal dir. Aber gehen wir zurück zu der Liebe. Ich zeige euch, was eine winzige Portion Liebe bewirken kann. Eine winzige Portion wie die dieses Mädchens. Lass uns einen einminütigen Videoclip schauen und danach erzähle ich euch die Geschichte, die dazu passt.
I grew up in this place. I saw these things happen in my community. At the very young age, I am exposed to drug selling, drug abuse, and drug running.
Lorega is a ring in the air. If you say Lorega, then people will always associate you with drug addiction, with prostitution.
Before, every taxi driver will not come inside Lorega, shooting every day. I asked him, what are the dreams? And most of the mother cried. So I changed the question and I said, okay, if you don't have a dream for yourself, what is your dream for your children? And they cried more. And after talking to more than 200 parents, I can't sleep. I can't sleep because imagining and thinking about, I will be ministering to this place where people don't have really dreams.
Lorega ist ein Stadtteil von Cebu auf den Philippinen, eine Stadt, wo früher ein alter Friedhof war. Familien, die in Armut lebten, haben sich dort niedergelassen und irgendwelche Hütten aufgebaut. Es ist zu einem Riesenslum geworden und zu einer Brutstätte für Kriminalität und Drogenhandel. Gewalt, Exzesse jeden Tag. Prostitution, Straßengangs. Und dieser Mann, den wir gesehen haben, ja, danke, das ist Pastor Davis. Früher war Pastor Davis nicht der Pastor, sondern er war einer der Gangster. Und nicht nur irgendeiner, er war der oberste Gangsterboss in Lorega. Das heißt, alle kriminellen Machenschaften, die sich dort begaben, waren unter seiner Kontrolle. Und das ging hin von der Spielhölle mit illegalen Geldspielen über den ganzen Drogenhandel bis hin zum Auftragsmord. Alles lief über seinen Tisch und wurde von ihm organisiert. Und dann können wir noch das nächste Bild haben, bitte. Da sehen wir Angelika, sie war früher Drogenschieberin. Und zwar schon im Alter von 3 bis 5 Jahren werden Kinder rekrutiert, um Drogen auszuliefern. Das ist verrückt. 100% dieser Kinder, die dort gelebt haben damals, haben irgendeine Form von Missbrauch erlebt, bevor sie 12 Jahre alt waren. 100%. Ich meine, die Kinder, die nimmt man ja nicht fest, wenn sie Drogen ausliefern. Die Polizei tut ja nichts gegen Kinder. Und deshalb werden sie benutzt. Aber Angelika, sie hatte eine schwarze, sehr schwarze Zukunft. Aber eines Tages wurde sie ins Programm einer Kirche mit eingeschleust. Und dort wurde sie versorgt. Dort konnte sie andere Dinge kennenlernen. Es war eine Partnerkirche von Compassion. Und dann hat sich ihr Leben geändert. Compassion bedeutet ja herzliches Erbarmen, wie wir gesehen haben, wie du es gesagt hast. Es bedeutet eigentlich so viel wie, es dreht sich mir der Magen um, wenn man das richtig übersetzt. Und wenn wir ab solchen Geschichten wie die von diesem Mädchen, von Angelika, keine Magenschmerzen haben, wenn wir kein Unwohlsein im Bauch spüren, dann ist ja die Frage, die die Bibel uns stellt im Vers 18, wie kann dann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Wenn ihr einen Bruder, eine Schwester in Not sieht und schließt sein Herz vor ihm zu. Und deshalb haben wir Compassion, deshalb haben wir herzliches Erbarmen. Noch ein kurzes zweites Video und dann sehen wir, wie es weiterging in Lorega.
Then when I came to know the Lord, it makes something new. He molded me into a beautiful one because of the hope that he gave me.
It's really my dream that they can really be released from poverty in all aspects and can be an influencer in their community.
I am now a teacher, so now I can teach more students. I can teach more children, mothers, because God teach me. And I want to use my life as a living testimony to those people who don't know Christ yet.
Compassion International, the staff, the caseworker, plays a major role to instill into the child that there is hope in spite of poverty. And Lorega now is a better place than before.
Ja, eine Statistik damals besagt, dass es wirklich einer der schlimmsten Orte war. Aber wir sehen, was ein bisschen Liebe einem Kind gegenüber, so wie Angelika, bewirken kann. Sie hat einen Paten bekommen in Australien und dadurch konnte sie in das Kinderzentrum gehen und ist heute selbst Lehrerin und hat Jesus im Herzen und kann die Welt verändern für die Welt um sie herum. Ja, zurück zu Pastor Davis, dem ehemaligen Gangsterboss. Er hatte einen Sohn und der war auch im Compassion-Programm einer Kirche. Dieser Junge hatte einen Paten in den USA. Der kleine Junge lernte im Compassion-Programm, dass man beten soll. Dann ging er nach Hause zu seinem Papa, dem Gangsterboss, und sagte, Papa, du solltest beten lernen. Ich meine, jeder andere, der ihm das gesagt hätte, wäre ein Kopf kürzer gewesen, aber der Sohn konnte das. Ja, später wurde der Vater von Davis, also der Großvater dieses Jungen, krank. Der war ja der Senior Gangster Boss, nicht mehr so aktiv, aber hatte noch seine Fäden überall, oder? Und der kleine Junge sagte zu seinem Papa: Papa, wir sollten den Pastor holen von der Kirche, damit er für Großvater beten kann, dann wird er wieder gesund. Hört mal diesen Glauben. Okay, der Papa Davis hatte eigentlich kein Interesse, keine Zeit und sagte: Ach, mach doch, was du willst und so. Ich muss mich jetzt da um meine Bandenkriege kümmern und so. Und lief davon. Der Junge, aha, ich habe die Erlaubnis, quasi, okay, ging zum Pastor, holte ihn und brachte ihn heim zu seinem Großvater und der Pastor betete für ihn und er wurde auf der Stelle gesund. Und hier wäre mal der Ort für ein Halleluja. Zweitens, er hat gesagt: Hey, was ist das für ein Gott? Das funktioniert ja. Also wenn es den gibt, tatsächlich, dann will ich dem nachfolgen. Er hat sich auf der Stelle bekehrt. Genau. Und er hat gesagt: Ja, ich ziehe ja auch noch meine Fäden in der Sache hier, oder? Ich bin ja der Chef da über die Spielhölle. Er hat verfügt, dass ab sofort diese Spielhölle umfunktioniert wird in einen Ort, wo die Bibel gelesen und gebetet wird und wo das Evangelium verkündet wird. Und das hat auf der Stelle angefangen am selben Nachmittag. Okay? Alle Tische raus, Stühle rein oder am Boden sind die Leute gesessen, vorne war einer, der gesprochen hat und die Bibel gelesen hat. Pastor Davis in der Zwischenzeit, außer Atem, voll blutverschmiertes Hemd vom letzten Kampf, kam in die Spielhölle reingerannt, wollte sich verstecken und umziehen. Da merkte er, hier ist etwas anders geworden. Was ist denn hier los? Da spricht ja einer da vorne. Er hörte ihm ein paar Momente zu und konnte nicht glauben, was da geschehen war, und rannte nach vorne zum Rednerpult, vor das Rednerpult, riss sich sein blutverschmiertes Hemd vom Leib, knallte es vor dem Prediger hin und sagte: wenn das wahr ist, was du hier sagst, dann will ich diesen Jesus, ich will ihn jetzt. Jetzt hättet ihr wahrscheinlich etwas anderes erwartet, dass er ihn zum Teufel jagt, hat er aber nicht. Er hat sein Leben dort Jesus gegeben. Das war das nächste Mal, wo man Halleluja sagen könnte. Und das hat natürlich auch wieder seinen Effekt, weil die Leute, die das gehört und miterlebt haben, da haben sich viele andere auch sofort dazu entschlossen: Wenn ihr Vorbild, dieser Gangsterboss, sein Leben Jesus gibt, dann will ich das auch. Es hat eine Kirchengründung stattgefunden, es hat eine Erweckung stattgefunden. Und das aus dem schlimmsten Gangsterboss von Lerega wurde ein Diener Christi. Und wir sehen, wie demütig er da ist im Film. Fast so wie der Christenverfolger Saulus zum Apostel Paulus wurde. Und wenn du heute nach Lerega gehst, dann ist der Ort völlig verwandelt. Es gibt keine Kriminalität mehr. Und vor der Bekehrung hatten die Leute Angst vor Gangsterboss Davis. Und jetzt lehrt Pastor Davis sie die Furcht Gottes. Aber das ist wieder eine Auswirkung davon, dass jemand einem einzelnen Kind ein bisschen Liebe geschenkt hat. Eine Patenschaft für ein Kind. Und dieser Mann in den USA, als er beschloss, diesen Jungen als Patenkind zu unterstützen, hat er gedacht: Ich helfe einem Kind. Und dieses Kind bringe ich aus der Armut heraus mit meiner Hilfe. Was er nicht wusste, war, dass er damit eine ganze Familie veränderte. Dass er damit einen ganzen einen Drogen- und Verbrecherring völlig lahmlegte. Dass er eine ganze Ortschaft veränderte, eine ganze Region so sehr, dass man sie heute nicht mehr erkennt. So stark ist eine kleine Hilfe wie eine Patenschaft in der Hand unseres mächtigen Gottes. Das ist wieder das Brot und die Fische für diesen Jungen. Gott hat so viel daraus gemacht. Natürlich geschieht nicht bei jeder Patenschaft solche Dinge. aber es kann durchaus geschehen, hin und wieder, dass wirklich eine großartige Bewegung losgetreten wird durch ein bisschen Liebe. Ja, die Bibel sagt in Matthäus 24, 12, in den letzten Tagen wird die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Wir als Christen sind aufgerufen, da entgegenzuwirken und die Liebe nicht erkalten zu lassen. Offenbarung, oder? Wir wollen nicht ausgespuckt werden. Galater 6, 19. Solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, vor allem aber an des Glaubens Genossen. Die Frage ist, wie können wir das? Muss ich mir jetzt da etwas erkrampfen und wirklich, ja, arbeiten an mir, dass ich da etwas überwinden kann und meine Liebe weitergeben kann? Nein, das ist so wunderbar. Unser Herr Jesus hat uns alles bereit gemacht. In Römer 5, 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wenn wir diese Liebe empfangen, wenn wir uns diesem Geist öffnen, dann überfließt diese Liebe auch zu anderen. Und dann können wir so ein Durchflussrohr sein, das Gottes Liebe die Menschen erreicht. Und ein kleines bisschen Liebe in Form einer Patenschaft kann so Großes bewirken. Mein Gebet für heute und meine Hoffnung für heute ist, dass uns Gott alle erfüllen möge mit dieser gewaltigen Liebe, die er ausgegossen hat in unsere Herzen, damit sie weitergegeben werden kann. Hier in der Umgebung, in Sarnen, wo die Menschen auch Liebe brauchen. In deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deinem, wo immer du bist. Du weißt, welche Menschen es betrifft und wo du etwas weitergeben kannst. Aber auch dort, wo die Menschen ohne unsere Unterstützung vielleicht den morgigen Tag nicht überleben würden. Auch da dürfen wir Liebe weitergeben. Und in Jesu Namen Menschen helfen, aus der Armut zu entkommen und Jesu Liebe zu erfahren. Lass uns Täter des Wortes sein und nicht nur Hörer. Und ich lese nochmals diesen Bibelvers, Johannes 3, 1. Johannes 3, Vers 17. Wenn aber jemand die Güter dieser Welt hat und sieht seinen hilfsbedürftigen Bruder und schließt das Herz vor ihm, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Meine Kinder, lass uns nicht mit Worten oder der Zunge lieben, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Ich lade euch ein, dass wir nachher hinten am Tisch euch bedient und mal schaut, welches Kind euch ansprechen würde für so eine Patenschaft. Und wenn ihr Kinder habt oder selbst jugendlich seid, unter 25 seht zwar, glaub ich, auch es hat welche, okay, dann kommt unbedingt zu mir an den Tisch. Ich habe euch etwas ganz Besonderes, das ich euch dann erklären werde. Und falls ihr eine Patenschaft macht, dann möchte ich auch wirklich betonen, nehmt das Geld dafür nicht von dem Geld, das dieser Gemeinde zusteht, weil die braucht es auch. Nehmt das Geld nicht von dem Geld, was anderen Missionswerken oder so zusteht, die ihr auch unterstützt, sondern nehmt es von einem extra Häufchen, das ihr auch sicher noch irgendwo habt. Wir Schweizer haben das so, oder? Ja, denn König David hat mal gesagt, ich will dem Herrn kein Opfer bringen, das mich nichts kostet. In dem Sinn, lass uns die Liebe weitergeben, die wir empfangen haben, und lass uns großzügig sein, denn Gott ist auch großzügig. Vater, ich danke dir, dass dein Geist der Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen und dass du damit unser Herz völlig ausräumst von allem Schrott und allem Egoismus und allem Eigennutz. Und mit deiner Liebe erfüllst. Denn du hast uns verheißen, wenn wir zuerst nach deinem Reich trachten, wird uns alles andere zufallen. Wir brauchen uns also keine Sorgen zu machen. Fülle uns neu mit deiner Liebe, mit deinem Geist, dass diese Liebe überfließt und so zum Ausdruck kommt, wie es dir gefällt. Indem wir teilen, was wir haben, mit Menschen in unserer Umgebung, aber auch mit den Menschen in anderen Ländern, die wir nicht persönlich kennen, die aber zu wenig haben zum Leben. Und dass wir auch dort Leben spenden können. Und ich danke dir, dass du unsere kleinen Gaben oder auch großen Gaben so klein und so unbedeutend sie sein mögen, zu einem Riesenpotenzial veränderst, damit es ganze Dörfer, ganze Regionen verändern kann. Ich danke dir, dass unsere Tat, wenn sie in Liebe geschieht, in deinen starken Händen sehr, sehr vieles bewirken kann. Und ich danke dir, dass du das verheißen hast, wenn wir unsere Möglichkeiten, unsere Opfer in deine Hände legen, dass du es dann gebrauchen wirst, 30, 60, 100-fältig. Und dass du uns auch segnest. Ich danke dir, dass du diese Gemeinde segnest und sie zu einer großzügigen und liebenden Gesellschaft machst, Gemeinde machst, wo die Leute einfach deine Liebe spüren. Und dass diese Liebe Auswirkungen hat. Und ich segne euch im Namen unseres liebevollen, gnädigen, barmherzigen, wunderbaren Gottes. In dem Namen, der über alle Namen steht, in dem sich eines Tages jedes Knie sich beugen muss und jede Zunge bekennen muss, dass er der Herr ist. Im Namen, in dem der Einzige, in dem als Einziges das Heil ist. Im Namen unseres wunderbaren Herrn Jesus Christus.